Ich habe vorher meine Predigt noch ausgedruckt und wegen der Leitungsausbildung habe ich noch eine Einstellung eingestellt, dass es an der kurzen Seite spiegelt. Jetzt muss ich meine Blätter so drehen. Das heisst, das könnte auch zu Verwirrung sorgen oder für Verwirrung sorgen. Aber probiert euch nicht abzulenken. Ich probiere es auch nicht. Ja, wer von euch hat denn alles Micha gelesen jetzt die Woche? Kann ich mal aufstrecken? Anna. Das ist doch schön. Schwer enttäuscht. Alle anderen. Man darf das auch noch nachholen. Die Bibel gibt es schon relativ lang und es wird sie noch relativ lang geben, bin ich sehr überzeugt davon. Und man kann das immer wieder aufschlagen und immer wieder mal lesen. Ich habe wahrscheinlich in den letzten Wochen und auch in den ein, zwei Wochen davor mich am Schluss, weiß nicht, sicher mehr als 4 oder 5 Mal gelesen. Und ich glaube, man kann es tatsächlich 5 Mal lesen. So. Und es kommt immer wieder ein bisschen etwas Neues. Und gleich ist es auch ein Prophet und auch nicht immer ganz einfach zu verstehen alles. Und so kommen wir heute zu dem letzten Teil von dieser Predigtreihe, zu diesen 4 kleinen Propheten. Der Joel hat schon oft gesagt, dass die nicht klein gesehen sind per se, sondern dass die klein sind, weil sie auf kurze Bücher sind. Und ich möchte euch heute so ein bisschen Überblick geben über den Micha, wer das war, in welcher Zeit der gelebt hat. Also so ein bisschen das Buch vorstellen, weil euch das vielleicht auch ein bisschen lustig macht, um mal selber reinzuschauen. Und am Schluss würde ich euch gerne noch so einen Gedanken von mir mitgeben, der mir ein bisschen gekommen ist, als ich das gelesen habe. Der Micha war ein Prophet, der wahrscheinlich in der zweiten Hälfte vom 8. Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Und um das ein bisschen einordnen, ich denke, das ist vielleicht noch spannend für euch, mal so eine ungefähre Einordnung von diesen Propheten mal zu sehen. Weil wir haben jetzt doch ein paar Propheten schon angeschaut, wir haben ja schon mal eine Reihe gehabt zu den kleinen Propheten. Und ich denke, so irgendwie so ein bisschen mal so einen Zeitstrahl vielleicht haben. Und das sieht vielleicht sehr überfordernd aus, zuerst. Ich fange quasi auf der linken Seite oben an und dann rechts, ja, das ist logisch, oder? Das haben wir gecheckt. Und wir befinden uns jetzt bei Micha, der ist ganz unten auf der linken Seite. Und wie man dort links davon lesen kann, ist das zur Zeit, wo das Reich geteilt war. Also Israel ist Reich gewesen, das ist geteilt ins Nord- und Südreich. Er war ein Zeitgenosse von Hosea und dem Amos im Nordreich, haben die gewirkt. Und der Jesaja ist gleichzeitig oder ungefähr in dieser Zeitregion ist im Südreich aktiv gewesen. Und seine Botschaft und seine Herkunft sind sehr ähnlich mit dem Amos, wegen dem wird er auch amigs der Amos vom Süden genannt. Den Amos haben wir vor 2 Wochen angeschaut. Vielleicht wisst ihr noch ein bisschen etwas von dem, was Martin dort erzählt hat. Wir sehen hier eben, dass das Königreich Israel ist zuerst verbunden war. Also das ist so eine dort, wo der Samuel steht, der hat dann die ersten Könige gesalbt, Saul, David, Salomo und so. Dann irgendwann hat sich das Reich geteilt ins Nordreich, Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria und ins Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Und wenn ihr also in der Bibel mal von Juda hört, dann ist der südliche Teil gemeint, wo Jerusalem drin ist. Und wenn ihr in der Bibel mal etwas von Samaria oder so leset, das lesen wir im Neuen Testament noch, dann ist mit dem so der Ort oder die Hauptstadt eigentlich vom Nordreich gemeint. Im Nordreich hat man irgendwann so eigene so Tempelersatz-Kultstätte aufgebaut, weil die natürlich nicht nach Jerusalem so gegangen sind, so die haben wie ihre eigene Ortwelle. Und das hat dann immer wieder also zu Konflikt geführt und das merken wir zum Beispiel auch, wenn wir die Geschichte von Jesus und der Frau am Brunnen lesen. Sie erwähnt dort so eine Kultstätte, wo so für Beef gesorgt hat zwischen den Juden in Jerusalem und den Samaritern. Und so in den meisten Prophetenbüchern oder so grundsätzlich ist oft das Nordreich ein bisschen übler gesehen als Südreich. Hat immer so ein bisschen mehr übertrieben mit Götzendienst und so. Aber wir sehen auch, wenn wir den Micha lesen, dass es nicht geheißen hat, dass irgendwie das Südreich immer gut gesehen ist. Also Südreich hat zum Teil genauso übles Zeugs gemacht. Der Micha selber ist im Südreich auftreten, so Jerusalem-Region, genau. Der Micha hat kurz vor der ersten großen Katastrophe eigentlich gelebt hatte. Und zwar ist dort 722 vor Christus Nordreich eigentlich eingenommen worden von den Assyrern, vom ersten oder von dem großen, von dem Wald, von der Waldmacht, die es dort gegeben hat. Und er hat in dieser Region ungefähr gelebt und gewirkt. Ein bisschen später, 597, 86, ist dann auch Südreich eingenommen worden, dann von den Babyloniern, die dann auch die Assyrer vertrieben haben und so, wo der neue, genau, wo wie so die neue Weltherrschaft so ein bisschen antreten haben. Und dort ist dann auch ein Großteil von der Bevölkerung verschleppt worden, in das sogenannte babylonische Exil. Das hat man vielleicht einmal neu gehört oder so, oder man liest davon in der Bibel. Das ist dann auch so die Zeit, wo der Daniel ist, oder? Der hat ja mit den Babyloniern zu tun und mit dem König Nebukadnezar und so. Das ist dann in diesem Exil inne. Nach dem Exil sind dann aber wieder viele von den verschleppten Israeliten wieder zurückgekommen in ihr Land, Jerusalem und Region. Und dann gibt es noch so ein, zwei Propheten, die in dieser Region könnten auftreten sein, Zacharia, Maleachi. Und dann so ab 300 irgendetwas bis eigentlich Jesus haben wir eine relativ große Lücke, wo wir eigentlich nicht mega viele Bücher dazu in der Bibel haben. Und die katholische Kirche hat noch den ersten und zweiten Makkabäerbrief, so apokryphe Schriften, auch die empfehle ich euch herzlich, das einmal anzuschauen. Das ist nicht per se falsch, nur weil wir es nicht in unserer Bibel, in unserem Kanon drin haben. Also das kann man mal reinschauen. Das ist dann also die Zeit vor Jesus gerade noch. Jona ist wahrscheinlich viel früher gesehen, aber ist in der Forschung sehr umstritten, ob das wirklich so früh geschrieben worden ist. Wegen dem ist er da jetzt zu spät aufgelistet. Genau, ich habe jetzt hoffentlich so einen kleinen Überblick bekommen, so eine kurze Mini-Geschichtsstündli. Mischa und Micha bedeutet eben das Gleiche. Das ist mal praktisch. Und Micha bedeutet, wer ist wie Jahwe oder wer ist wie Gott. Und wie bei ganz vielen anderen Propheten ist so der Name vom Prophet oft eigentlich so das Programm, eigentlich so der theologische Inhalt vom Buch. Und es wird dann ganz am Schluss auch nochmal vorkommen, die Frage, wer ist wie Gott? Wer ist eigentlich wie Gott? So ein bisschen rhetorische Frage. Eigentlich niemand. Er stammt aus Moreshet, das ist so ein kleines Dörfli südwestlich von Jerusalem. Und der Inhalt von seinem Buch deutet so eine gewisse Nähe zu der Landwirtschaft an. Also ich weiß nicht, vielleicht ist er ein Bauer gewesen, vielleicht ist er einfach durch das dörfliche Leben irgendwie mit dem in Kontakt gekommen. Aber es bricht immer wieder mal so ein bisschen durch im Text, dass er irgendwie eine gewisse Verbindung spürt zu so Bauern und Landwirtschaft und irgendwie so dem Bereich vom Leben. Und wahrscheinlich ist er auch nicht ein Berufsprophet gewesen. Das heisst, er hat das nicht irgendwie hauptamtlich gemacht oder so, sondern er ist wahrscheinlich jemand gewesen, der von Gott berufen worden ist, der die Message verkündet hat und dann vielleicht wieder sein Leben als Bauer weiterverfolgt hat. Und es ist also nicht so sein Daily Business gewesen. Es könnte sein, auch das ist eine Vermutung, dass er einer der Ältesten war in dem Dorf Moreshet. Weil das würde ein bisschen erklären, warum er so mutig und auch forsch, fast ein bisschen frech, auch mit der Elite in Jerusalem diskutiert und sie dort zurechtweisen. So als 20-Jähriger war das wahrscheinlich schwierig gewesen. Vor zwei Wochen hat uns der Martin Forst so ein bisschen erklärt, dass Propheten eigentlich gar nicht so in erster Linie so Wahrsager sind, die so in Zukunft rausreden und so den Menschen die Zukunft vorhergesagt haben oder so. Das ist auch ein Teil gewesen, wo viele gemacht haben. Also wir haben immer wieder so Visionen von der Zukunft. Aber in erster Linie, und das sind die grössten Teile vom Buch, reden die Menschen ins Leben hinein, wo sie dort erlebt haben. Also sie reden zum Beispiel zu irgendwelchen Königen, die irgendetwas verkackt haben. Oder sie reden zum Volk, das auf einem falschen Weg ist. Also sie reden in ihre Zeit hinein. Und trotzdem gibt es auch bei Micha ein paar Stellen, wo so ein bisschen etwas andeuten, ein Gericht ankündigen. Und es gibt da so drei Stellen, wo relativ konkret etwas andeuten. Und ich dachte, ich möchte euch die trotzdem auch noch sagen. dass das mal gehört haben. Und zwar wird Micha am Anfang im Kapitel 1, in den Vers 2 bis 9, wird wahrscheinlich der Untergang von Samaria, also vom Nordreich, angekündigt, 722 vor Christus. Dann ein bisschen später oder gerade auf das folgend könnte der Einfall vom Assyrer Sanherib 701 vor Christus gemeint sein. Und in Micha 3, in den Vers 9 bis 12, kündigt er dann sogar noch den Untergang von Jerusalem an. Also er hat doch auch irgendwie, seine Gerichtsworte haben auch eine gewisse so Zukunftsperspektive gehabt. Also so etwas könnte passieren, wenn ihr euch quasi nicht ändert, wenn das nicht so, also wenn das so weitergeht, wird das passieren. Zwei weitere so spannende Stellen, die ich euch einfach so möchte an den Kopf schießen, sind Micha 4, 1 bis 3. Das ist ja interessant, weil die Stelle fast wörtlich in Jesaja 2, 1 bis 4 vorkommt. Also ihr könnt mal die beiden Texte raussuchen und es steht wirklich fast Wort für Wort das Gleiche dort inne. Und wir haben ja vorher hier gesehen, oder sehen sie immer noch, die sind so ungefähr zur gleichen Zeit gesehen. Und dann stellt man sich natürlich schon so die Frage, haben die irgendwie voneinander abgeschrieben, haben die so miteinander geplant oder geredet, was sie machen? Oder ist es einfach, haben sie von Gott beide irgendwie die gleichen Worte bekommen oder so? Das sind Fragen, die sich dann so ein bisschen stellen dort. Und eine weitere Stelle ist Micha 3,12. Ich meine, dass ich das nicht alles merke. Ihr könnt es auch einfach googlen. Oder ihr könnt es dann auf eurer Bibel irgendwann mal nachlesen und dann merkt ihr das. Oft sind so Sachen auch markiert. In Micha 3,12, das ist spannend, weil der Jeremia, ein anderes Prophetenbuch, 100 oder 120, 130 Jahre später genau die Stelle wieder aufnimmt. Dort verweisen die Ältesten auf die Stelle verweisen und dann aufgrund von dieser Stelle sich dafür entscheiden, dass sie die Jeremia nicht umbringen. Also es hat irgendwie, können wir aus dem schließen, dass das Buch Micha, oder zumindest die Botschaft von Micha und gewisse Textteile, wahrscheinlich auch sehr wörtlich, schon gegeben hat, wo der Jeremia sein Buch geschrieben hat. Es ist immer cool, wenn so innerhalb vom Alten Testament sie sich gegenseitig zitieren und so, weil das eben genauso ein bisschen hilft zum Einordnen, wenn ich da gesehen und so, da muss vor ihm gesehen sein und genau, so Zeugs. Jetzt habe ich euch viel an den Kopf geschossen, ihr habt viele Infos gehört und entweder ihr genießt das oder ihr habt es über eure Golo miese. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum Inhalt von diesem Buch. Der Micha kann man recht super in drei Teile aufteilen. Und ich weiß, das sind sechs, aber es sind trotzdem drei Teile. Die drei Teile bestehen immer so aus einer Gerichtsbotschaft oder so im so Gerichtswort, irgendetwas, wo angekündigt wird, wenn ihr euch quasi nicht ändert oder so. Und es folgen aber immer so Heilsworte auf das, also etwas so Heilversprechendes, etwas Positives, so ein Hoffnungsschimmer, folgt auf jedes Gerichtswort. Und das heisst, es sind immer so Zweierpäckchen, wegen diesem drei Teil. Und jeder einzelne von diesen Teilen, das könnt ihr euch jetzt auch merken, dann findet ihr die Teile auch ohne die Gliederung. Jeder Teil fängt an mit «Höret». Und er spricht irgendeine Gruppe an, also «Höret, ihr Leute von Jerusalem» oder so. Oder «Höret, ihr Volk Israel, Nachkommen von Jakob». Also wenn ihr in eurer Bibel «Höret» noch einmal seht, das ist der Anfang vom nächsten Teil. Vielleicht findest du es auch nicht. Doch? Sehr gut. Also merkt euch, «Höret» ist der Anfang von einem neuen Teil. Wenn ihr es dann daheim nachlesen, das Buch. So ist es aufgeteilt und die erste Gerichtsrede, die richtet sich an das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria, aber auch genauso an das Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem. Und zwar werden sie angeklagt wegen Götzendienst, wegen Unterdrückung und Ausbeutung von den sogenannten kleinen Leuten, also von den Ärmeren, von denen, die nicht so viel zu sagen hatten. Von der Enteignung von Bauern und Betrügereien im Handel. Also zum Beispiel gefälschte Wogen, dass die Leute mehr zahlen müssen, obwohl sie nur irgendwie 170 Gramm Korn bekommen haben, anstatt 200 oder so. Oder gefälschte Längenmaße hat es auch gegeben, wenn sie irgendwie Stoff abgemessen haben und so. So Zeugs werden angesprochen. Also so kurz gesagt, so sozialethische Missstände in diesem Volk. Das wird quasi angeklagt in dieser Gerichtsrede und dort steht dann wie auch so, hey, das alles wird nicht ohne Konsequenzen bleiben. Gott ist unser Übel oder das, was wir machen, das, was falsch läuft in dieser Welt, nicht einfach egal. So, und er kann das auch nicht einfach egal sein lassen und sagen, so, jo, ist doch wurscht. So. Das heisst, es wird etwas passieren. Und dann droht der Micha, diesen beiden Hauptstädten, symbolisch für eigentlich das ganze Volk von Nord- und Südreich, wird Samaria wird die totale Zerstörung androht. Sie wird komplett vernichtet. Und Jerusalem wird Unheil angesagt. Ein bisschen schwammiger. Die erste Gerichtsrede schließt dann eben wie alle anderen Teile auch mit so einem Hoffnungsschimmer. Und ich habe mich entschieden, euch jeweils die Hoffnungsschimmer zu zeigen. Der andere Teil darf der Sergang auch lesen, aber ich glaube, der lässt sich einfacher zusammenfassen. Der Hoffnungsschimmer redet von einem Rest von Israel, so einem Restchen, wo nach dem Gericht wird wieder gesammelt werden. Und es ist noch wichtig, dass es nicht irgendwie an dem Gericht vorbei, also irgendwie so ein Restchen schlängelt sich drum, sondern das Gericht wird kommen, es passiert, aber danach wird der Rest wieder gesammelt. Also nicht am Gericht vorbei, sondern durchs Gericht durch. Und das sind Worte, die auf die erste Gerichtsrede quasi der Hoffnungsschimmer, den ich euch mitgebe. Ich, der Herr, verspreche euch, ich hole euch Nachkommen von Jakob, die ihr den Untergang Israels überlebt habt, wieder zurück. Wie ein Hirte seine Schafe in den schützenden Stall bringt, so versammle ich euch alle wieder in eurem Land. Dann wird es dort von Menschen wimmeln. Ein Befreier geht euch voran, um euch den Weg aus der Gefangenschaft zu bahnen. Die Stadttore werdet ihr durchbrechen und in die Freiheit ziehen. Ich selbst, der Herr, gehe als euer König an der Spitze. Das ist die erste Gerichtsbotschaft gewesen. Und so hörtet ihr auf. Ein Hoffnungsschimmer, ein Hirt, wo das Volk wird sammeln, wie ein Hirt seine Schöfli sammelt. Die zweite Droh- und Gerichtsbotschaft richtet sich gegen so die politische, wirtschaftliche und geistliche Elite und so die Führer eigentlich vom Volk, die etwas zu sagen hatten, die Mächtigen. Wir können euch selber überlegen, wer das heute alles war. Die Leute, die etwas zu sagen hatten. Und zwar werden sie angeklagt, weil sie Gottes Gebot, sein Recht eigentlich sollten kennen, aber das Recht mit Füßen treten, also so das nicht berücksichtigen und ihnen das irgendwie egal ist. Und falsche Propheten tun das Ganze auch noch irgendwie gut heißen. Oder bei der richtigen Bezahlung tun sie ihren Auftraggeber auch einfach das voraussagen, was sie halt hören wollen. Sie reden ihnen noch im Mund, sagt man dem. Das alles wird dazu führen, dass Jerusalem zu einem Trümmerhaufen wird. Aber auch auf die Gerichtsrede folgt wieder eine Botschaft von der Hoffnung. Der Micha sieht in der Ferne, ganz weit weg, sieht er ein Licht aufstrahlen. Ein Licht, das so jenseits von seiner dunklen Zeit ist. Er redet von einem zukünftigen Reich vom Frieden, von so einem umfassenden göttlichen Shalom. So, das ist so der wirkliche Friede. Und zwar, und das ist besonders für uns noch cool, nicht nur für sein Volk, nicht nur für Israel, sondern im Blick auf alle Völker von der ganzen Welt. Das sind auch wir. Da dürfen sich freuen. Und ich möchte euch auch die Wörter, die Micha hier aufgeschrieben hat, zeigen. So spricht der Herr: Es kommt der Tag, da werde ich mein Volk, das ich so schwer bestraft habe, wieder in seine Heimat bringen, so wie ein Hirte seine Schafe zurückholt, die vertrieben und verletzt wurden. Ja, ich sorge dafür, dass die Verletzten überleben und die Schwachen wieder zu einem mächtigen Volk werden. Dann werde ich, der Herr, ihr König sein und für alle Zeiten auf dem Berg Zion herrschen. Du Festung auf dem Hügel von Jerusalem, in dir wird einst wieder ein König wohnen, so wie es früher war. Von dir aus wird er wie ein Hirte über das Volk wachen. Merkt vielleicht, so, es wiederholt sich einiges ein bisschen. So die Themen bleiben ein bisschen ähnlich. Ein König, der wieder da wird sein. So der Friede und auch der Hirt, der immer wieder vorkommt. Und es wird ein Reich von den Verletzten, von den Kaputten, in gewissen Übersetzungen wird von den Hinkenden geredet. Die werden wieder gesammelt und Gott wird selber ihr König sein und wird wie ein Hirt regieren. Und er sagt da sogar noch mehr. Er sagt, aber zu Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat sagt der Herr, du bist zwar eine der kleinsten Städte Judas, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Sein Ursprung liegt weit zurück in fernster Vergangenheit. Bis zu der Zeit, wo eine Frau den erwarteten Sohn geboren hat, lässt Gott die Menschen seines Volkes den Feinden in die Hände fallen. Doch dann werden die Überlebenden zu den anderen Israeliten in ihr Land zurückkehren. Wie ein Hirte seine Herde weidet, so wird der neue König regieren. Sein Gott hat ihn dazu beauftragt. Vom höchsten Herrn erhält er seine Kraft. Dann kann das Volk endlich in Sicherheit leben, denn seine Macht reicht bis in die fernsten Länder der Erde. Er bringt uns Frieden. Das ist vielleicht eine von den Stellen, die Anna gemeint hat, wenn sie sagt, die hat man vielleicht mal neu gehört. Schon cool. Das ist die Stelle, wo uns oder auch die Menschen zur Zeit von Jesus gesagt haben, wo der Retter wird herkommen. Und wenn wir im Neuen Testament, in der Evangelie von dieser Geschichte lesen, wo so die Weisen aus dem Osten kommen und zum Herodes gehen und so, und ihm von dem König, der geboren werden sollte, erzählen, dann fragt der Herodes nachher die Schriftgelehrten, hey, wo soll der König geboren werden? Und die beziehen sich auf genau diese Stelle und sagen, Bethlehem. Das ist quasi die Stadt von David, dort, wo der David schon geboren ist, und dort wird auch Jesus, oder das ist doch nicht gesagt, aber dort wird der Messias, der versprochene Retter, der, der kommen wird, um eben das Volk erlösen, der wird dort geboren werden. Und er bringt uns Frieden. Das ist noch cool, so die Luther-Übersetzung sagt sogar, und er wird der Friede sein. Also es ist nicht nur, dass er uns Frieden bringt, sondern er ist es, er verkörpert es im ganzen Wesen. Die dritte Gerichtsrede ist eine Art so ein öffentliches Gerichtsverfahren. Also wenn man es liest, kann man wirklich so, es ist so ein bisschen Anklage und irgendwie Verteidigung und so. Und die Menschen sollten eigentlich daran erinnert werden, was Gott alles für sie gemacht hat. Oft wird dann auf so die Wunder in Ägypten oder so verwiesen und so. Eigentlich sollten sich die Menschen erinnern, was Gott alles schon für sie gemacht hat. Und sie sollten an dem erkennen, dass Gott treu ist, dass er gerecht ist und dass er barmherzig ist. Weil das aber überhaupt nicht so passiert ist zur Zeit von Micha, hat er gesagt, ist quasi das Leben dort ist wie in der Hölle. Und sie stellen die Frage so, wie können wir vor dem Gott bestehen? Und die Antwort ist relativ eindeutig. Zuerst stellen sie vor, so irgendwie fließende Bach oder auf so Bach voller Olivenöl oder so als Opfer darbringen oder sonst irgendwelche Opfer. Sie empfehlen sogar noch Menschenopfer. Und dann ist relativ klar für Gott und für den Micha, der die Botschaft überbringt, Gott möchte keine unermesslich wertvollen Opfer geben. Er möchte auch keine Menschenopfer, vor allem das nicht. Sondern die Menschen können vor Gott bestehen, indem sie genau das machen, was für jeden Einzelnen, aber auch für alle zusammen das Beste ist. Und zwar, dass sie gottesfürchtig sind, Gott respektieren, ihn als König anerkennen, dass sie Gerechtigkeit üben in ihrem Umfeld, im Alltag und dass sie gütig sind. Sie sollen gütig sein. Der Micha bricht so auf die letzte Gerichtsrede, bricht er dann in so eine Klage aus und beschreibt so ein bisschen, was er alles macht, wie so übel ist. Und er hat dann so einen Spruch, der so ein bisschen verzweifelt ist, aber gleich auch irgendwie hoffnungsvoll. Und da habe ich euch jetzt auch mitgebracht. Doch ich verlasse mich auf den Herrn, ich warte auf seine Hilfe, ja mein Gott wird mich erhören. Also er ist in dieser Klage gesehen, so am Verzweifeln ab all dem, was passieren wird. Auch seine eigene Stadt, Moreshet, wird untergehen. Das kündigt er selber an. Das ist irgendwie schon noch schwierig, das lässt ihn ja nicht einfach kalt. Und er bricht in die Klage aus und sieht aber trotzdem in dem Innen auch wieder einen Hoffnungsschimmer. Da sagt er, hey, aber auch wenn das so wird sein, verlasse ich mich auf Gott. Ich warte auf seine Hilfe. Er wird mich erhören. Und auch in die Gerichtsrede schließen sich nochmal ein paar wunderschöne Worte. Ich habe zuerst zwei einzelne Vers rausgepickt und dann nochmal so einen abschließenden Teil für euch. In Vers 8 im Kapitel 7 sagt er, wir sitzen im Finstern, aber der Herr ist unser Licht. In Vers 14, Herr, kümmere dich um dein Volk wie ein Hirte um seine Schafe, denn wir gehören doch dir. Und er schließt sein Buch mit ein paar wunderschönen Worten, die wir vielleicht auch mal noch einmal gehört haben. Und es bringt wieder auf den Punkt. Denkt wieder an Micha, an die Namensbedeutung. Herr, wo ist ein Gott wie du? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, denn du liebst es, gnädig zu sein. Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Herr, du wirst uns, den Nachkommen von Abraham und Jakob, deine Treue und Gnade erweisen, wie du es einst unseren Vorfahren geschworen hast. Ich sehe also, es ist mega so eine Hier und Her in diesem Buch, so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und in der Forschung hat man so überlegt, ob das irgendwie vielleicht nicht alles zusammengehört und so, ob vielleicht ein Teil dann später geschrieben worden ist, weil es irgendwie so hoffnungsvoll dann wird. Und eigentlich ist es ja so am Anfang eher so Gericht und alles wird kaputt gehen und so. Und das ist tatsächlich dann auch als Argument gebraucht worden, eben, dass es vielleicht so aufteilt ist, dass irgendwie die Hoffnungsteil ist erst später reingeschrieben worden oder so. Aber zeigt das nicht auch so ein bisschen irgendwie die Theologie vielleicht, die der Micha gehabt hat? Das Gottesbild oder auch das Bild, das Gott uns möchte vermitteln durch den Micha. Dass Gott zwar das Übel, das passiert, das wir anrichten in dieser Welt, nicht egal ist und etwas passieren muss, aber dass es auch immer einen Hoffnungsschimmer hat. Der Detlef Kühlein hat gestern Impulse Weekend, das ist der Mr. Bible Tunes, Gründer von Bible Tunes, der war gestern und hat ein Referat gehalten so zur Bibel. Und er hat gesagt, die Bibel ist eigentlich so eine Geschichte, am Anfang hat es zwei Seiten, alles super, und am Ende hat es wieder zwei Seiten, alles super. Und in der Mitte hat es hunderte Seiten, die übrigens auch schwierig sind, die nicht ganz einfach sind. Und ich glaube, dort befinden wir uns auch so in diesem Text inne. Und er verweist trotzdem wieder so auf die letzten zwei Seiten der Bibel. Wenn ihr nicht wisst, was dort steht, müsst ihr es halt nachlesen. Das tue ich euch jetzt nicht alles verraten. Es sind zwei Seiten. Ich finde es mega cool, dass so, als ich das gelesen habe, ist mir so als erstes, der erste Gedanke, der mir gekommen ist, ist natürlich schon einfach so der Hirte gewesen. Das ist irgendwie ein cooles Bild, Jesus braucht das auch für sich selber, er ist auch selber irgendwie so der Hirte, das ist ein Motiv, das auch im Alten Testament immer davor gekommen ist. Und das ist mir direkt so rausgesprungen. Ich finde es auch cool, dass es in jedem Hoffnungsschimmer nach deiner Gerichtsrede, dass das Motiv wieder vorkommt. Und ich glaube, das gewinnt so an Stärke, weil er selber wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, ob er Hirte gesehen ist, das wissen wir halt nicht, aber er hat wahrscheinlich eine gewisse Nähe gehabt, so zu der Landwirtschaft. Und ich glaube, das macht das Bild stark. Ich glaube, das macht es auch stark beim David, wenn er Psalm 23 schreibt oder so. Wenn er sagt so, ey, Gott ist mein Hirte, dann hat das Kraft, weil der David als Hirte genau gewusst hat, was es heisst, der Hirte zu sein. Und ich finde es cool, dass es etwas anderes, was mir aufgefallen ist, dass der Micha so für die Menschen brennt, wo er sich irgendwie auch damit kann identifizieren vielleicht. So für die eher Kleineren, für die Ärmlichen, für die, die irgendwo auf dem Land leben, die, die unterdrückt werden von der Oberschicht, die, die eben weniger zu sagen haben. Er brennt für die Menschen. Und ich habe eine Frage heute oben mitgebracht, die ich euch möchte stellen und die ich mir auch selber gestellt habe. Für was brennst du? Wie gesagt, ich glaube, bei deinen Propheten ist es oft so, dass sie irgendwie so ein spezielles Thema haben und sie überschneiden sich in vielem, aber alle haben so ein bisschen ihres Thema und für das brennen sie. So. Und ich glaube, bei Micha sind es eben die kleinen Leute, die Schwachen. Die möchte er beschützen. Und ich habe mir überlegt, für was brenne ich eigentlich? Und ich habe eine Antwort gefunden und ich glaube, ich brenne dafür, dass ich eigentlich möchte Menschen in meinem Umfeld, im Fußballverein oder so, die eher kirchenfern sind oder so, ich möchte, dass die Leute realisieren, dass die Kirche nicht nur Blöds gemacht hat in der Geschichte. So. Das ist so mein Punkt. Das ist mir mega wichtig geworden, im Studium, aber auch irgendwie schon vorher. Die Kirche hat zum Teil auch ein Stück weit berechtigt, immer wieder ein relativ schlechtes Bild in unserer Gesellschaft. So. Und wir lesen die Schlagzeilen von Missbrüchen und von anderen Sachen, die absolut schrecklich sind, wo ich überhaupt nicht möchte kleinreden oder so. Aber mir ist es wichtig, den Menschen zu zeigen, so, hey, in der Geschichte hat die Kirche ganz viel Gutes gemacht auch. So. Unser Bild von der Kirche wird manchmal ein bisschen vertrübt von diesen Fällen oder von Kreuzzügen oder so. So von Gott oder mit Gott motivierte Kriegszüge oder so. Und ich glaube nicht, dass die in Gottes Wille gewesen sind. Aber einfach so kurz, das ist, glaube ich, das, wo ich dafür brenne. So, ich glaube, die Kirche hat auch ganz viel Potenzial, Gutes zu tun. Und ich glaube, die Kirche macht heutzutage immer noch ganz, ganz viel Gutes. Und das möchte ich eigentlich, dass sich das Bild wieder bei den Menschen ändert. Und vielleicht kannst du dich heute fragen, so, für was brennst du? Du musst nicht Prophet oder Prophetin sein, um dir das zu fragen. Ich glaube, trotzdem kannst du dir die Frage stellen und überlegen, für was brennst du? Was möchtest du in dieser Welt weitergeben? Und das dünkt mir irgendwie noch wichtig, weil ich glaube, wir können nicht alles retten. Sage ich jetzt mal. Ich als Einzelperson kann nicht die ganze Welt retten. Wir müssen es am Schluss auch nicht. Aber ich glaube, wenn wir eine Ahnung bekommen, für was wir brennen, was uns wichtig ist, was wir für eine Auswirkung wollen haben in unserem Umfeld, dann kann es das helfen, genauso auch in unserem Umfeld zu wirken. Und ich möchte euch heute mit dieser Frage in Worship weiterschicken. Amen.